Das Problem mit diesem Virus ist, dass es sehr stabil ist. Das hält Temperaturen von 60 Grad stand. Es ist relativ resistent gegen Detergenzien, also Seife, und ist im Prinzip über Monate im Wasser stabil.
Virologisch mit Florian Kramer.
Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Episode von Virologisch in 2026. Erstmal gutes neues Jahr an alle. Diese Episode ist aufgenommen worden am 3. Jänner 2026 in New York. Und immer gedacht, nachdem es ja möglicherweise jetzt über die Feiertage alle möglichen Leberprobleme gegeben hat, zumindest in Teilen der österreichischen und deutschen Bevölkerung, reden wir vielleicht mal über ein Virus, das die Leber schädigt. Und zwar in dem Fall das Hepatitis A-Virus. Das ist eben eines der Viren, die eine Hepatitis, eine Leberentzündung auslösen können. Die anderen sind Hepatitis B, Hepatitis C und Hepatitis E. Hepatitis D gibt es auch, aber das ist ein Spezialfall. Da können wir darüber reden, wenn wir über Hepatitis B sprechen. Aber heute würde ich gerne auf Hepatitis A fokussieren. Das Hepatitis A-Virus gehört zu den Hepatoviren. Die wiederum gehören zu den Bicornaviren. Das heißt, das Hepatitis A-Virus ist mit Polio- und Rhinoviren verwandt. Das Interessante hier ist, dass diese Hepatitis auslösenden Viren alle irgendwie anders sind. Die sind nicht molekularbiologisch sehr ähnlich, aber im Endeffekt verursachen sie ähnliche Probleme. Aber wie gesagt, heute ist der Fokus das Hepatitis A-Virus. Nachdem das ein Bicornavirus ist, hat es ein positiv strengiges RNA-Genom, das eingepackt ist in eine Proteinhülle, hat keine Lipidhülle und es ist sehr klein, es ist etwa 27 Nanometer im Durchmesser. Es gibt mehrere Genotypen, zwar Genotyp 1 bis 3 infiziert Menschen, Genotyp 4 bis 6 infiziert Affen, aber es gibt nur einen Serotyp. Was heißt das jetzt? Im Prinzip, dass die zwar genetisch verschieden sind, aber was jetzt neutralisierende Antikörper betrifft, unterscheiden die sich nicht. Also die können alle kreuzneutralisiert werden. Und man schätzt, dass sich diese Affen- und Menschen-Hepatitis A-Viren vor einigen tausend Jahren evolutionär getrennt haben. Also diese epidemischen Leberentzündungen oder epidemische Hepatitis, die ist schon relativ lang bekannt. Die ist schon das erste Mal etwa vor 5000 Jahren in China beschrieben worden. Auch der Hippokrates erwähnt das. Im 17. Jahrhundert ist das vor allem im Zusammenhang mit Militärkampagnen aufgetreten und war dann auch im Ersten und Zweiten Weltkrieg bei Soldaten ein Problem. Man hat dann auch teilweise Infektionsstudien in Freiwilligen gemacht, um mehr über diese Erkrankung rauszufinden und hat dann angefangen, in den 1950er Jahren diese epidemische Leberentzündung oder epidemische Hepatitis in Typ A und Typ B zu unterteilen. Und Typ A ist vor allem über die oral-fäkale Route übertragbar gewesen und Typ B vor allem über Serum oder Blutprodukte. Und das war eben einer der frühen Unterscheidungspunkte hier. Man hat später auch nicht Typ A, nicht Typ B Hepatitis gefunden. Das hat sich dann in Hepatitis C und Hepatitis E entwickelt, aber über das werden wir heute nicht reden. Diese Infektionsstudien sind dann weitergegangen in den 1950er bis 1970er Jahren. Und zwar sind da recht viele Studien durchgeführt worden, und zwar sehr umstrittene Studien, damals schon sehr umstrittene, die eigentlich zu Skandalen geführt haben, vom Saul Krugman, Robert Ward und der John Gillis. Die haben an der Willowbrook State School for the Intellectually Handicapped Children, das war im Prinzip eine Einrichtung auf Staten Island in New York, Versuche durchgeführt und da absichtlich Kinder infiziert, die gerade in dieses Heim aufgenommen worden sind. Die haben das versucht, ethisch zu begründen, indem sie gesagt haben, naja, wenn die ein paar Wochen dort sind, stecken sie sich sowieso mit dieser Erkrankung an. Aber das ist natürlich keine gute Begründung und diese Versuche sind natürlich ethisch sehr fragwürdig, auch damals schon hinterfragt worden. Aber es ist relativ lang nicht gelungen, nachzuweisen, welcher Erreger eigentlich diese Typ A und Typ B Hepatitis auslöst. Bei Typ-A-Hepatitis hat man dann ein Virus nachgewiesen, und zwar im Stuhl von Infizierten. Das haben Feinstone, Kapikian und Burzelli am NIH mit Hilfe von Elektronenmikroskopie gemacht. Die haben eben Viruspartikel im Stuhl von Infizierten gefunden. Und das war dann der Nachweis, dass Typ-A-Hepatitis eben von Viren verursacht wird. Und 1979 hat man es dann geschafft, das Virus in Zellen zu kultivieren. Und das hat der Maurice Hillemann gemacht. Über den haben wir in der Weihnachtsepisode mal kurz gesprochen. Das war einer der Impfstoffentwickler, die eigentlich den Großteil der heute verwendeten Impfstoffe entwickelt hat. Der hat damals bei Merck gearbeitet. Und zu dem Impfstoff werden wir noch kommen. So, wie infiziert man sich jetzt mit Hepatitis A-Viren? Wie schon angesprochen vorher, geht das vor allem über die fäkal-orale Route. Das Virus wird über den Stuhl ausgeschieden, kommt dann oft ins Wasser, wird dann über kontaminiertes Wasser weiter verbreitet, kann aber auch über Schmierinfektionen passieren, aber es geht auch über Blut und über Sex in dem Fall. Aber eben die Hauptübertragungsroute ist über Essen, das mit verunreinigtem Wasser in Berührung gekommen ist. Was auch oft passiert ist, dass man sich beim Verzehr von rohen Muscheln oder Austern infiziert, die eben in Wasser, das kontaminiert war, gewachsen sind, weil die natürlich auch teilweise diese Viren rausfiltern aus dem Wasser und dann anreichern. Und wenn man das dann isst, kann man sich leider auch infizieren. Das Problem mit diesem Virus ist, dass es sehr stabil ist. Das hält Temperaturen von 60 Grad stand. Es ist relativ resistent gegen Detergenzien, also Seife, und ist im Prinzip über Monate im Wasser stabil. Also es ist schwer loszuwerden. Wenn man sich mal infiziert hat, ist die Inkubationszeit etwa 2 bis 6 Wochen. Vor allem bei Kindern sind der Großteil der Fälle, der Großteil der Infektionen asymptomatisch. Aber wenn sich Erwachsene infizieren, sind die zu etwa 80% symptomatisch. Die Erkrankung selber kann recht langwierig sein, dauert etwa 8 Wochen, kann aber bis zu 6 Monate dauern und beginnt Influenza-ähnlich, also jetzt ohne die respiratorischen Symptome, aber mit Fieber, Müdigkeit, man hat keinen Appetit, dann wird einem schlecht, es kommt zu Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen, und wenn dann die Leber wirklich betroffen ist, kann es zu Gelbsucht kommen. Was ist jetzt Gelbsucht? Bei Gelbsucht kann sich die Haut, aber auch zum Beispiel die Augäpfel, gelb färben. Der Grund dafür ist, dass ein Abbauprodukt von Hämoglobin, nämlich das Bilirubin, nicht mehr aktiv oder nicht mehr gut genug ausgeschieden wird, weil eben die Leber geschädigt ist. Und dadurch reichert sich das an, beziehungsweise wird es nicht ausgeschieden, und dadurch kommt es eben zu dieser Gelbfärbung. Teilweise wird das Bilirubin dann über den Urin abgegeben. Und ein anderes Symptom von dieser Leberschädigung ist eben, dass sich der Urin dunkel färbt. Es kann auch dazu kommen, dass der Stuhl hell ist, also fast weiß oder so auf die Art wie Ton von der Farbe her. Und der Grund dafür kann sein, dass eben Gallensekrete nicht mehr ausgeschieden werden können. Und das kann eben zu diesem Symptom führen. Natürlich gehen die Leberwerte rauf. Einer dieser Leberwerte, die man da misst, ist der ALT, das ist die Alanintransferase. Das ist ein Enzym, das eben in Leberzellen vorkommt. Wenn die zerstört werden, wird das freigesetzt, und das kann man dann eben messen. Mit dem kann man eben den Grad der Beschädigung der Leber messen. Und im schlimmsten Fall kann es dann zu einem kompletten Leberversagen kommen. Aber in meisten Fällen überwindet man die Erkrankung, überlebt und entwickelt dann eine lebenslange Immunität. Also die Mortalitätsrate bei dieser Erkrankung ist relativ niedrig, aber die Erkrankung selbst kann sehr unangenehm sein. Hepatitis A-Infektionen sind vor allem ein Problem im globalen Süden, Westeuropa, aber auch Südeuropa, also zum Beispiel Spanien, Portugal, Italien, Nordamerika, vor allem Kanada und USA, Japan, Australien haben ein sehr geringes Problem mit Hepatitis A. Eben weil die Hygienestandards sehr hoch sind, gibt es hier sehr wenig Infektionen. Aber schon in Osteuropa gibt es höhere Infektionsraten. Asien, Südamerika ist es doch verbreitet. Und eine starke Verbreitung gibt es eben in Afrika und am indischen Subkontinent. Also da muss man wirklich aufpassen, da kann man sich relativ leicht infizieren. Es gibt so Schätzungen zu weltweiten Zahlen. Die Idee ist, dass es jedes Jahr so etwa 1,4 Millionen symptomatische Fälle gibt. Und ich glaube, für 2015 gibt es Zahlen zu den Todesfällen. Da hat man geschätzt, dass es etwa 11.000 Todesfälle weltweit gab. Wie gesagt, die Mortalitätsrate ist relativ niedrig und diese 1 bis 1,5 Millionen symptomatischen Infektionen stehen wahrscheinlich vielen Millionen asymptomatischen Infektionen gegenüber. Also wie gesagt, grundsätzlich überleben das die meisten und grundsätzlich entwickelt man dann nach der Infektion lebenslange Immunität. Es gibt aber auch immer wieder Ausbrüche in Ländern, wo das an sich kein Problem ist. In den USA zum Beispiel gab es 2013 und 2016 größere Ausbrüche. Da hat man herausgefunden, die wurden von Lebensmitteln verursacht, in dem Fall von gefrorenen Beeren, die importiert wurden. 2019 gab es in den USA auch viele Fälle. Die hatten etwa 26.000 Fälle mit etwa 270 Toten. Und auch in Europa gab es 2025 einen Ausbruch, zwar in der Slowakei, Ungarn, Tschechien und in Österreich. Da waren vor allem Obdachlose betroffen und Leute, die intravenös Drogen injizieren. Aber Österreich hatte eben auch in 2025 über 200 Fälle und zumindest 2 Todesfälle. Soweit ich weiß, die Zahlen bis November waren, dass es 2 Todesfälle gegeben hat. Ja, was kann man jetzt dagegen machen? Wenn man mal infiziert ist, nicht viel, aber davor gibt es eigentlich sehr guten Schutz durch Impfungen. Die Impfstoffentwicklung hat dann 1979 richtig gestartet, und zwar, weil es ab dem Zeitpunkt möglich war, das Virus in der Zellkultur zu kultivieren, also im Labor auf Zellen, gezüchteten Zellen wachsen zu lassen. Und man hat dann einerseits abgeschwächte Leberimpfstoffe entwickelt, andererseits aber auch inaktivierte Impfstoffe, und die haben sich dann im Endeffekt durchgesetzt. Da gab es 2 Ansätze oder zwei Firmen, die das gemacht haben. Einerseits Merck in den USA, da ist die Entwicklung von Maurice Hillemann geleitet worden. Und andererseits ist der Impfstoff, ein weiterer Impfstoff von GSK in Europa entwickelt worden. Die Impfstoffe funktionieren sehr gut. Das ist in Phase 3 Studien sehr schön gezeigt worden. Ich habe das jetzt nochmal angeschaut und es war super interessant für mich, das zu recherchieren. Die erste Phase 3 Studie, wo ihm gezeigt wurde, dass der Impfstoff gut funktioniert, und zwar der von Merck, ist vom Alan Wurzberger durchgeführt worden. Und zwar in Upstate New York in Monroe, in einer hasidisch-jüdischen Gemeinde. 1982. Und ich finde das aus einigen Gründen sehr interessant. Erstens, weil ich 1982 geboren wurde. Zweitens, weil ich mit dem Alan Wurzberger 2020 zusammengearbeitet habe und wir in der gleichen Community, wo diese ursprüngliche Impfstoffstudie durchgeführt wurde, auch serologische Studien durchgeführt haben zu Covid-19 und zu SARS-CoV-2. Also das habe ich sehr interessant gefunden. Der Grund, warum das damals dort gemacht wurde, zu dem Zeitpunkt gab es schon relativ geringe Infektionsraten mit Hepatitis A in den USA. Man hat überlegt, wo man das machen könnte. Und eine Community, wo es eben öfter zu Hepatitis A-Fällen gekommen ist, waren diese relativ konservativen jüdischen Gemeinden. Und in dem Fall, soweit ich mich erinnern kann, war es so, dass da jedes Mal im Sommer Kinder zur Sommerfrische hingekommen sind und da die Infektionsraten relativ hoch waren. Und man hat sich dann eben entschlossen, diese Impfstoffstudie dort durchzuführen. Und da konnte man dann zeigen, dass der Impfstoff eine 100%ige Effizienz aufweist. Also, das war eine Studie mit etwa 500 Kindern in der Impfstoffgruppe, etwa 500 in der Placebo-Kontrollgruppe. Also im Endeffekt, wenn man es in der Bevölkerung verwendet, wenn man den Impfstoff in der Bevölkerung verwendet, ist wahrscheinlich nicht 100%, aber in der Studie war es 100%. Und das habe ich eben interessant gefunden, weil ich mit dem Alan Wurzberger schon zusammengearbeitet habe. Und das andere Interessante ist, GSK hat deren Impfstoff in Thailand getestet. Und die Impfstoffstudie, die Phase 3 Studie dort hat eben auch ergeben, dass der Impfstoff sehr gut funktioniert. Und das Interessante dort ist, die Phase 3 Studie ist von Bruce Innes durchgeführt worden. Und mit dem Bruce Innes habe ich schon sehr lang zusammengearbeitet. Der war bei GSK und danach bei einer NGO, bei PATH. Und wir haben gemeinsam an Influenza-Impfstoffen und Impfstoffen gegen SARS-CoV-2 gearbeitet. Also den Bruce kenne ich eigentlich recht gut. Also es ist voll interessant zu sehen, dass man mit Leuten arbeitet, die da wirklich echt gute Phase-3-Studien gemacht haben, aufgrund deren diese Impfstoffe dann zugelassen wurden. Auf jeden Fall ist der Hepatitis A-Impfstoff in der EU 1991 zugelassen worden und in den USA 1995, also vor noch gar nicht so langer Zeit. Heute werden diese Impfstoffe vor allem als Kombinationsimpfstoffe mit dem Hepatitis B-Impfstoff verwendet, weil es praktischer ist, die zur gleichen Zeit zu geben. Jetzt ist es so, in Österreich ist diese Impfung gar nicht mehr generell empfohlen. Und zwar, weil es eben sehr wenig Infektionen gibt. Aber die Impfung ist sehr, sehr effektiv, induziert eine lang anhaltende Immunität, also wirkt eigentlich für sehr lange Zeit und ist sehr sicher. Wo es im Moment dann in Österreich empfohlen wird, ist, wenn man sich auf Reisen begibt, vor allem in Gebiete, wo es eben vermehrt zu Infektionen kommt. Also das ist zum Beispiel auch schon Osteuropa. Wenn man Kontakt mit Infizierten hatte, wenn man riskantes Sexualverhalten hat, wenn man in Sozialberufen arbeitet oder in der Gastronomie oder in der Exekutive oder in der Justiz. Kanal erweitern wird empfohlen, dass sie sich mit dem Impfstoff impfen lassen. Leute, die bestimmte Vorerkrankungen haben und Personen mit einem Flucht- oder Migrationshintergrund. Wie gesagt, der Impfstoff ist erhältlich. Einerseits als monovalenter Impfstoff nur mit Hepatitis A, andererseits als Kombinationsimpfstoff mit Hepatitis B. Und gerade wenn man ein bisschen unterwegs ist, glaube ich, ist ja sehr empfehlenswert. Also Hepatitis A, eins der Viren, die Lebeentzündungen verursachen können, Hepatitis verursachen können. Gibt es noch ein paar andere, über die werden wir vielleicht auch mal reden. Eigentlich kein großes Problem in Österreich, aber gelegentlich gibt es Ausbrüche und man kann sich durch Impfungen auch gut dagegen schützen. So, das war's für heute mit Virologisch. Wie jedes Mal, wenn es Fragen und Anmerkungen gibt, einfach ein E-Mail schreiben an virologisch@podcastwerkstatt.com und wir hören uns nächste Woche. Danke fürs Reinhören. Ciao.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Podcast-Werkstatt.